ARD.
Guten Tag. Ich will Anzeige erstatten.
Tag. Worum geht's denn?
Ich wurde beklaut. Ich hab mir am Schlesischen ihn mitgenommen. Dachte, ich tue ihr was Gutes. Ich hab ihr gesagt, sie kann für mich den Haushalt schmeißen. Bisschen was verdienen. Und was macht das undankbare Ding? Haut mit meiner Kohle ab!
Ja, aber... Sagen Sie mal, waren Sie nicht neulich erst hier? Genau, die Anzeige habe ich doch erst letzten Monat aufgenommen.
Ja, das ist ja die Schande. Gleiche Geschichte, anderes Weib. Und ihr macht nichts. Unser eins zahlt brav seine Steuern. Und die Polizei kann ihn nicht gegen dieses Aaszeug schützen.
Du hast aber auch Pech mit der Frauenkollege, wa?
Aber wirklich, der arme Mann.
Ja, es ist ihm vor allem auch nicht nur ein- oder zweimal passiert. Karl Grossmann taucht ab 1918 regelmäßig im Polizeirevier Abschnitt 50 in der kleinen Andreasstraße in Berlin auf. Und zwar mit der immer gleichen Geschichte. Er wurde von seiner Haushälterin beklaut und die verschwindet dann auf Nimmerwiedersehen.
Und zeitgleich wird Berlin von einem brutalen Serienmörder heimgesucht. Vielleicht der brutalste, den die Stadt jemals gesehen hat. Im Engelbecken in Kreuzberg treiben regelmäßig zerstückelte Frauenleichen im Wasser. Insgesamt 23 Opfer. Aber die Polizisten ahnen nicht, dass der Täter gerade vor ihnen steht.
Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin mit Crime History. Historische Verbrechen aus Berlin und Brandenburg.
Und damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinhört. Ich bin Florian Prokop.
Und ich bin Jana Falkenstein.
Heute erzählen wir euch die Geschichte der Bestie vom Schlesischen Bahnhof. Wie ist es Karl Grossmann gelungen, so lange unerkannt zu morden? Wo fand er seine Opfer und hätte man ihn früher stoppen können?
Und wer war Karl Grossmann überhaupt? Er wurde am 13.12.1863 in Altruppin geboren, also knappe 100 Kilometer nordwestlich von Berlin in der Prignitz, und wächst dann in Neuruppin auf. Am Neuen Markt 5 lautet die Adresse der Familie. Und auf Google Maps sieht es ganz so aus, als würde das Haus von damals heute noch stehen.
Ja.
Also schöne Grüße mal an den Neuen Markt 5. Wer da auch immer heute wohnen mag, hört hoffentlich nicht zu.
Ja,
ich würde es nicht wissen wollen.
Nee, das wäre gruselig.
Karl ist das älteste von 7 Kindern. Seine Mutter Sophie ist Hausfrau und sein Vater Karl Senior ist Lumpensammler.
Das klingt nicht nach Großverdiener bei den Grossmanns.
Lumpensammler waren wirklich ganz unten in der Nahrungskette und der Job ist noch viel unangenehmer, als er klingt. Also Lumpensammler haben vielleicht in erster Linie Lumpen gesammelt, also alte Textilien, alles, was so weggeworfen wurde, weil die dann in die Papiermühlen gingen. Es gab einen unglaublichen Bedarf an Papier damals, aber sie haben zum Beispiel auch Tierkadaver eingesammelt, weil man die Knochen dann an Düngerfabriken verkaufen konnte.
Mhm.
Also der Familie ging es finanziell mit Sicherheit überhaupt nicht gut und dementsprechend ist Karl Grossmann auch nur bis zu seinem 14. Lebensjahr in die Volksschule gegangen, weil er dann einfach anfangen muss zu arbeiten. Er arbeitet in einer Tuchfabrik, um seine Familie finanziell zu unterstützen, aber schon mit 16, 17 entscheidet er will weg. Er geht mit einem ehemaligen Schulkameraden zusammen in die große Stadt nach Berlin.
Das kann ich nachvollziehen.
Hast du auch gemacht.
So habe ich das auch gemacht. Ein bisschen anders, aber ähnlich, ja.
Seiner Mutter erzählt er von den Plänen, aber seinem Vater wohl nicht. Er soll ein ziemlich schlechtes Verhältnis zu seinem Vater gehabt haben, sehr unter ihm gelitten haben. Ein Trinker und ein Schläger soll er gewesen sein. Das kommt uns bekannt vor von anderen Serienmördern aus dieser
Schumann.
Zeit. Genau. Also auch er hat keine einfache Kindheit.
Mhm.
In Berlin hat Grossmann dann erst als Hausierer gearbeitet. Das heißt, er hat so Haushaltskrempel, Streichhölzer, Nadelfaden, solche Kleinigkeiten auf der Straße verkauft. Und dann wurde er auch Hausknecht. Da hilft er auch beim Töten und Ausnehmen von Schweinen. Er erzählt, dass er sich von da an immer auch als Schlächter ausgegeben hat, obwohl er den Beruf nie wirklich gelernt hat.
Schlechter und Fleischer, ne?
Sowas, genau.
Ja. Lass uns mal an dieser Stelle wieder Regina dazu holen. Regina Styriko, renommierte Kriminalhistorikerin und unsere Frau für alle Fragen. Hallo Regina.
Hallo.
Ja, hallo, ich grüße euch.
Regina, Wir haben gerade gehört, Karl Grossmann ist nach Berlin gezogen für ein besseres Leben. Das ist ja bis heute noch so, dass junge Menschen das wollen. Wie üblich war das denn damals? Also wir sind ja im Jahr 1880, es ist noch Kaiserreich.
Ja, also das war durchaus schon ein Trend. Die Leute aus der Provinz haben sich einfach viel von Berlin versprochen. Im Jahre 1880 war Berlin mal gerade erst seit 9 Jahren Kaiserstadt. Die Stadt war aufstrebend. Ja, man hatte viele Illusionen, man hat vielleicht auch viel gehört. Man hat gehofft, dort eine Arbeit zu finden, vielleicht auch eine Wohnung zu finden. Man wollte vielleicht nicht unbedingt Karriere machen, aber wenigstens sein Leben gut leben. Das war natürlich eine große Illusion. Es war allerdings in dieser Zeit wirklich noch besser als später in den 20er Jahren mit der Inflation, mit der hohen Arbeitslosigkeit. Also man hatte wirklich zu dieser Zeit mehr Chancen in Berlin und ja, viele Leute versuchten es, scheiterten dann aber auch gleichzeitig.
Mhm, und große Karriere hat Grossmann auch wirklich nicht gemacht. Er gehörte ja weiterhin zur Unterschicht in Berlin. Was heißt das denn damals, zur Unterschicht zu gehören, und wo in Berlin hat sich denn die Unterschicht versammelt, wenn man das so sagen kann?
Ja, Unterschicht bedeutete natürlich keinen Job haben, also keine Arbeit haben, mit der man wirklich seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und die wirklich armen Leute, die lebten in erster Linie so um den Schlesischen Bahnhof, heute Ostbahnhof. Und wenn man sich das heute anguckt, also ich bin gerade erst vorbeigekommen, als ich hierher gefahren bin, das ist ja immer noch eine ziemlich trieste, traurige Gegend, auch wenn die alten Häuser natürlich nicht mehr stehen. Grossmann hat ja da wirklich unter ja, ziemlich miesen Verhältnissen gelebt, und man muss sich das mal vorstellen. Diese Mietshäuser mit ganz kleinen Wohnungen, die teilweise auch kein Licht hatten, da gab es Schimmel und Schmutz, und die ganze Gegend um den Schlesischen Bahnhof, die war nicht einmal an die Kanalisation angeschlossen. Also Toilette in der Wohnung, das konnte man vergessen. Allenfalls auf der Treppe, das waren aber schon die besseren Wohnungen, Plumpsklo auf dem Hof.
Wo wurde das denn dann entsorgt? Wenn's, also
hat sich jemand ums Plumpsklo gekümmert?
Ja, wenn ich mal so technisch nachfragen darf.
Das wurde dann abgefahren und auf die Rieselfelder gebracht.
Das muss ja gestunken haben.
Ja, klar. Ja.
Okay.
Ja, klar hat das gestunken.
Genau da wohnt Karl Grossmann. Ab 1914 hat er in der Lange Straße 88-89 im Friedrichshain eine Wohnung. Lange Straße, die heißt auch heute noch Lange Straße. Wenn ich Florian beschreiben müsste, wo die Lange Straße ist.
Mach doch mal.
Dann würde ich sagen, Florian, stell dir vor, du stehst vom Berghain, Gesicht zur Tür, aber dann kommt die Vernunft und du sagst dir, nein, Partymaus, heute nicht. Du drehst dich um, halb links Richtung Baumarkt. Ja. Da kommst du dann in die Lange Straße, direkt hinterm Ostbahnhof.
Alles, da sind so Plattenbauten, und ich bin da letztens, weil ich gedacht habe, heute nicht lang. Und da ist eine riesen Baustelle, da werden so Bürobauten hochgezogen, ne?
Es wäre auch okay, wenn du nach der Party da lang gegangen bist.
Vielleicht war es so.
Wir werden es nicht herausfinden. genau. Und das Haus steht auch nicht mehr, in dem Karl Grossmann damals gelebt hat. Aber wir haben ein Foto von der Wohnung. Er hatte im 3. oder 4. Stock, meine ich, eine sogenannte Wohnküche. Mhm. Also eine Einzimmerwohnung, wo alles sich da in diesem einen Zimmer abspielt.
Es ist so ein Berliner Zimmer, ne? Man hat hinten, so sieht man, dass da Licht reinfällt, weil so ein schmales Fenster zu sein scheint.
Ansonsten ziemlich düster, ziemlich rumpelig und kränkelig. Räudig.
Es ist ein räudiges Loch, das man für heute 1400 Euro kalt auf dem Markt finden würde, glaube ich.
Das wäre lustig, wenn es nicht wahr wäre.
Ja.
Er hat hier, glaube ich, auch nur so ein Waschzuber in der Ecke stehen. Also es gibt kein Badezimmer. Es ist wirklich nicht schön und
gefällt mir gar nicht.
Liebhaberobjekt für handwerklich Begabte. Das Irre ist, Grossmann hat trotzdem regelmäßig Frauenbesuch in diesem, was hast du gesagt, räudigen Loch?
Räudigen Loch.
In diesem räudigen Loch. Und dafür war in der Nachbarschaft auch durchaus bekannt, auch als er kein junger Mann mehr war, kamen regelmäßig junge Frauen in seine Wohnung. Und das wurde schon ein bisschen verwundert zur Kenntnis genommen, weil, und das sage ich jetzt einfach mal so, er nicht der Schönste war. Also man hat es ihm eigentlich nicht zugetraut und hat sich dementsprechend sehr gewundert, wie der Mann das macht.
Auf dem Foto ist er wohl Mitte 50.
Mitte, Ende 50.
Sieht aus, sieht locker wie 70 aus, oder?
Ja, also er ist, hat ein sehr
also er sieht
verbrauchtes
aus,
Gesicht.
Ja, sieht aus, als ob auch im Mund die, man sieht es nicht, der Mund ist zu, aber es sieht aus, als ob da keine richtig Zähne drin sind. Man kann die fauligen Zähne spüren, Glatze. Ich finde es auch ein bisschen ein irrer Blick, bin ich ehrlich.
Ja, und eigentlich bin ich nicht dafür, Menschen nach ihrem Äußeren zu beurteilen, aber der sieht aus, als würde er stinken.
Ist aber ein bisschen müffelt.
Ja, und dann fragt man sich natürlich, was hat reihenweise junge Frauen in seine Arme getrieben? Die Antwort auf diese Frage würde ich gerne auf später verschieben und erstmal jetzt einen kleinen Zeitsprung machen. Wir gehen jetzt Richtung Ende des Ersten Weltkriegs. Berlin ist in dieser Zeit definitiv nichts für zart Beseitete. Regina hat es gerade schon angedeutet, die Situation verschlechtert sich dramatisch. Besonders nach dem Ersten Weltkrieg. Die Menschen sind kriegsmüde, tausende Soldaten kehren verletzt zurück in die Heimat. Die politische Lage ist extrem angespannt und es herrscht Hungersnot. Aber was in dieser Zeit in Kreuzberg passiert, ist selbst für diese Verhältnisse erschreckend. Regelmäßig treiben Leichenteile in den Kreuzberger Gewässern. Das ist natürlich absolut grausam, aber gleichzeitig auch Clickbait, würde man heute sagen.
Ja, gefundenes Fressen für die Presse.
Also die Presse kriegt sich kaum mehr ein. Am 14.10.1920 titelt zum Beispiel das Berliner Volksblatt Neuer Frauenmord, Leichenfund im Landwehrkanal. Sie schreiben, nach einer kleinen Pause in der Serie von Kapitalverbrechen der letzten Zeit lässt ein Leichenfund, der gestern gemacht wurde, auf eine neue furchtbare Tat schließen, deren Einzelheiten zurzeit noch in tiefes Dunkel gehüllt sind. Arbeiter beim Untergrundbahnbau an der Belle Alliance Brücke, das ist, heißt heute Hallisches Tor, landeten gestern im Landwehrkanal vor dem Hause Gitschiner Straße 109 ein großes Paket. Als sie das Paket öffneten, bot sich ihnen ein grausiger Anblick. Das Paket enthielt die Rückseite des rechten Gesäßteils, der, wie die gerichtliche Untersuchung ergeben hat, von einer Frauenleiche stammt.
Ich versuche mir gerade vorzustellen, was heute los wäre, wenn am Hallischen Tor im Kanal Leichenteile schwimmen würden.
Ja, und vor allen Dingen nicht nur einmal. Es passiert regelmäßig. Im August 1921 zum Beispiel dann unterhalb des Engelbeckens im Luisenstädtischen Kanal. Und an der Stelle muss ich mal gestehen als gebürtige Berlinerin, dass mir das gar nicht klar war, dass da mal Wasser war. Also Engelbecken war verbunden mit dem Landwehrkanal, so auf Höhe Obernhafen.
Da ist auch, wenn du das Engelbecken runterläufst in Richtung
Oranienplatz,
ist auch eine Brücke, unter der man durchgeht.
Genau, die alten Strukturen sind eigentlich alle noch da, ja. Aber jetzt ist das so ein Weg, der so ein bisschen unterhalb lang geht, wo viele langspazieren mit dem Hund Gassi gehen. Und das war alles mal Wasser. Also da war ein Kanal. Im Laufe mehrerer Tage werden damals im August immer mehr Leichenteile gefunden, im Kanal oder auch im Engelbecken selber. Leichenteile, die offenkundig alle an den Gelenken abgetrennt wurden und sie waren teilweise gehäutet.
Das klingt wie von einem Hobbyfleischer, Hobbyschlechter erledigt, ne?
Foreshadowing. Die oberste Priorität, die man damals natürlich auch schon hatte bei solchen Leichenfunden, war die Identität der Toten zu ermitteln. Das hat man zum Beispiel mit Fahndungsaufrufen gemacht und im Archiv ist tatsächlich von genau diesem Fund aus dem August der Fahndungsaufruf noch zu finden. Das ist ein Zettel, der dann da ausgehangen wurde rund ums Engelbecken und in der Gegend. Oben drüber steht ganz groß 5000 Mark Belohnung und dann darunter Mordausrufezeichen. Und dann wird eben beschrieben, was sich zugetragen hat. Am 7. und 8. des Monats wurden aus dem Luisenstädtischen Kanal die Teile einer zerstückelten Leiche bis auf den linken Fuß, den Halswirbel, den Unterkiefer gefunden. Nach dem ärztlichen Befunde rühren die Teile vermutlich von einer Frauensperson her, die etwa 20 bis 24 Jahre alt und 1,50 bis 1,60 groß gewesen ist. Die Person muss ein sehr schlechtes Gebiss gehabt haben. Im Oberkiefer sind außer dem linken Eckzahn nur noch Zahnreste vorhanden. Laut Polizei sollen die Leichenteile 8 bis 14 Tage im Wasser gelegen haben und man bittet dann eben die Bevölkerung dringend um sachdienliche Hinweise. Aber bei Flugblättern belässt es die Berliner Polizei nicht. Ein Artikel im Berliner Volksblatt am 11. August. Jetzt halte ich fest, Flo. Massenbesuch im Leichenschauhaus. Die Nachricht, der am Engelbecken gefundene Kopf der anscheinend einem Lustmorde zum Opfer gefallenen weiblichen Person sei nun in der Schauhalle ausgestellt, veranlasst große Scharen von Menschen, sich dorthin zu begeben. Heute Vormittag wurde die Schauhalle gegen 21:30 Uhr geöffnet und sofort begann die Wanderung. Der Kopf erhob sich in einem Glaskasten, hatte eine graue Farbe und nur noch wenig Haar. Daneben lagen die Hände der Toten. An dem einen Finger befand sich die charakteristische Gestaltung des Nagels, welcher vielleicht zur Feststellung der Persönlichkeit der Toten führen mag.
Bitte, was ist da passiert? Leichenschauhaus und die Menschen haben sich zum Vergnügen Leichen angeschaut. Regina, was?
Ja, genau, das ist tatsächlich so gewesen. Man konnte damals sagen, ja, gehen wir doch heute mal ins Leichenschauhaus, wollen wir mal ein paar Leichen schauen. Ja, aber ich, Spaß beiseite, ich habe für euch da ein sehr schönes Zitat von einem Insider, nämlich von Waldemar Weimann. Er war einer der bekanntesten und renommiertesten Gerichtsmediziner. Und er hat nach dem Krieg seine Memoiren veröffentlicht und hat über das Leichenschauhaus Folgendes geschrieben. Du endest nochmal in der Hannoversche Straße. Generationen besorgter Berliner Mütter und Väter haben ihren missratenen Söhnen oder leichtsinnigen Töchtern diese pessimistische Lebensprognose gestellt. Das Leichenschauhaus in Berlin NW 7, Hannoversche Straße 6, ist seit 9 Jahrzehnten die Endstation vieler verpfuschter Leben, die Sammelstelle aller unbekannten oder auf unnatürliche Weise ums Leben gekommenen Toten der 4-Millionen-Stadt. Stieg man die 10 Stufen zum Mittelflügel des gelbbraunen Backsteinbaus empor, so gelangte man in die Ausstellungshalle für Leichen. In 7 gläsernen Schaukästen wurden hier unbekannte Tote zur Identifizierung durch die Angehörigen und das Publikum öffentlich zur Schau gestellt. Außer den Angehörigen vermisster Personen, die von der Polizei zur Hannoverschen Straße beordert wurden, pflegte sich vor den Schaukästen ein Stammpublikum fragwürdiger Existenzen einzufinden. Harmlose Sonderlinge mit einem makabren Hang zu den Mysterien des gewaltsamen Todes, aber auch übelster Auswurf der üppigen Berliner Unterwelt. Hin und wieder erkannten sie in den Toten wohl ein bekanntes Gesicht aus Wärmehallen, Spelunken, Obdachlosenasylen oder nächtlichen Parks. Sicher hat auch mancher Mörder hier einen letzten verstohlenen Blick auf sein Opfer geworfen. Soweit Waldemar Weimann.
Wow.
Gunther von Hagens gefällt das, würde ich sagen.
Wow.
Also das war ein Zeitvertreib für alle möglichen Menschen, sich die Leichen im Leichenschauhaus Leichen anzuschauen.
Ja, tatsächlich.
Regina, wie weit war denn die Gerichtsmedizin zu der Zeit?
Naja, die Gerichtsmedizin war erstmal schon eine ernstzunehmende Disziplin, die hatte sich inzwischen durchgesetzt. Man konnte schon um die Jahrhundertwende Tierblut von Menschenblut unterscheiden. Das war damals sehr, sehr wichtig und hat in vielen Kriminalfällen also wirklich zur Lösung geführt. Wenn Leute behauptet haben, ich habe nur ein Kaninchen geschlachtet, nee, konnte man genau sehen, nee, das ist kein Tierblut, das ist Menschenblut.
Das ist dann schon chemisch untersucht, oder Regina?
Ja, ja, natürlich. Ja, also okay. Die Chemie war schon relativ weit und man konnte auch schon also toxikologische Gutachten erstellen. Also verschiedene Gifte hat man festgestellt. Das lässt sich gar nicht so sehr sagen, wie weit die Gerichtsmedizin war. Sie machte tatsächlich, man kann wirklich ohne zu übertreiben sagen, Jahr für Jahr Fortschritte.
Aber wurden schon Fingerabdrücke genommen und sowas? Ist sowas auch schon passiert?
Ja. Die Daktyloskopie ist also zu dieser Zeit schon gängige Methode.
Mhm. Aber die Identifizierung war wahrscheinlich trotzdem schwierig, ne? Also gerade so, die wissen dann, okay, die hat nur noch einen Eckzahn, aber es gibt ja wahrscheinlich, also Zahnakten sind ja heute, glaube ich, so oft ein Schlüssel. Und dann guckt man nach Zahnabdrücken und so, das gab es ja alles nicht.
Nee, also wer ist damals schon zum Zahnarzt oder zum Dentisten gegangen? Aber das eigentlich Schwierige bei zerstückelten Leichen, bei Wasserleichen, war natürlich auch überhaupt die Identifizierung. Wenn es keine Vermisste gab, konnte man auch schlecht sagen, ja gut, das ist die und die Frau. Oft ließ sich das gar nicht zuordnen.
In dem Fall war es wahnsinnig schwierig und es gehen auch verhältnismäßig wenig Hinweise bei der Polizei ein. Wahrscheinlich auch, weil wir in diesem Milieu sind. Es gibt einen Zeitungsartikel, in dem dann nochmal die Bevölkerung ermutigt wird, auch wenn sie was auf dem Kerbholz haben, auch wenn sie vielleicht polizeilich gesucht werden und einen Hinweis haben, kommen Sie bitte trotzdem, wir werden das andere da nicht weiter verfolgen. Aber so richtig gute Hinweise gehen in der Zeit nicht ein. Ein paar Tage später wird die Belohnung dann nochmal auf 10.000 Mark erhöht.
Das klingt super viel, aber wir dürfen nicht vergessen, Deutschland steckt zu der Zeit mitten in der Inflation und es ist schwierig umzurechnen, wie viel Euro das heute wäre. Ich habe es trotzdem versucht. Ich habe KI rechnen lassen und KI hat mir gesagt, 200 bis 300 Euro, das ist der Wert, dem das heute entsprechen würde.
Ja. Ist auch nicht nichts, aber weder die Belohnung noch auch die öffentliche Ausstellung der Leichenteile bringen die Polizei auf die Spur des Täters. Das macht Robert Iglitzky, der am Abend des 21. August 1921 gegen 23.30 Uhr völlig aufgelöst im Polizeirevier in der kleinen Andreasstraße auftaucht.
Hallo? Hallo, kommen Sie schnell, mein Nachbar. Ich glaube, da stirbt eine.
Momentchen mal, wer sind Sie denn überhaupt?
Ich heiße Robert Iglitzky.
Ja. Und wer stirbt?
Bei meinem Nachbar in der Wohnung. Erst hat sie geschrien. Geschrien, wie ich es noch nie gehört habe. Und dann war da nur noch ein Röcheln. Und geknallt hat. Ich glaube, der hat sie totgeschlagen.
Wo wohnen Sie denn?
Lange Straße, Nummer 88.
Und wer ist Ihr Nachbar?
Das ist der Grossmann. Karl Grossmann.
Ja, und der ist der Polizei ja sehr, sehr bekannt, denn gerade war Karl Grossmann auch wieder da gewesen, um wie immer Anzeige zu erstatten gegen seine angeblichen diebischen Haushälterinnen, die er so hat. Das macht er natürlich ganz offensichtlich, um vorzusorgen für den Fall, dass er mit dem Verschwinden von den Frauen in Verbindung gebracht wird. Kann er immer sagen, er hat es ja gemeldet. Und so kommt es, dass zwei Wachtmeister zusammen mit Iglitzky in die lange Straße rennen zu Grossmanns Wohnung und da anklopfen. Der will zunächst die Tür nicht aufmachen und sagt denen, er liege schon im Bett, die sollen morgen wieder kommen. Und die Polizisten brechen dann trotzdem die Holztür auf und da steht dann vor ihnen Grossmann, nackt und seine Hände sind voller Blut. Hinter ihm auf dem Bett liegt eine schwer verletzte Frau. Ihr Name ist Marie Nitsche. Die stirbt noch am Tatort an den Verletzungen, die Grossmann ihr zugefügt hat. Daraufhin wird die Mordkommission verständigt. Und bei denen dürfte auch in diesem Moment der Groschen gefallen sein, weil die suchen ja seit Monaten nach diesem Frauenmörder. Und übrigens, Fun Fact, Grossmann stand wohl auch schon mal auf der Verdächtigenliste von denen. Man fand damals aber keine Beweise. Jetzt
ist alles klar.
Jetzt ist es alles klar, genau. Und dieser Mord und auch die Verhaftung von Grossmann, die sprechen sich in dem Viertel rum wie ein Lauffeuer. Er wird abgeführt und in dem Moment gibt es wohl bereits einen wütenden Mob, der sich vor dem Wohnhaus versammelt hat. Grossmann wird wüst beschimpft und das geht wohl auch tagelang. So, die Zeitungen berichten darüber, zum Beispiel ist hier ein Ausschnitt vom 23.08.1921. Tausende sammelten sich heute vor dem Hause und auch vor der Frankfurter Wache, auf der Verhaftete zunächst festgehalten und verhört wurde. Als Grossmann unter scharfer Bewachung von Kriminalbeamten von der Wache noch einmal nach seiner Wohnung und dann im Auto nach dem Polizeipräsidium gebracht wurde, kam die Erregung in leidenschaftlichen Ausbrüchen zutage. Die Menge, besonders die Frauen, verwünschten den Mörder und griffen ihn tätlich an, nachdem sie die Schutzkette der Kriminalbeamten und Beamten der Schutzpolizei, die sie mit blanker Waffe in Schach zu halten versuchten, durchbrochen hatte.
Wow.
Tausende Menschen angeblich.
Regina, ist das Bild-Zeitung übertrieben oder haben da wirklich tausende Menschen vor der Wache und vor seiner Wohnung auf Grossmann gewartet und ihn angegriffen?
Tausende, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Hunderte bestimmt. Derartige Szenen kann man tatsächlich auch bei anderen Verbrechen immer wieder lesen. Die Menschen, ja, die waren einfach sensationsgierig. Die wollten genau wissen, was passiert ist. Nun gab es da auch das Problem, dass die Polizei erst eingriff, wenn wirklich was passiert war. Nun hatte sich das rumgesprochen, dass es da mehrere Morde gegeben hat. Ja, da wurde die Bevölkerung einfach sauer und das grenzte manchmal fast schon an Selbstjustiz. Aber es war auch eine große Sensationsgier. Zum Beispiel, wenn das große schwarze Mordauto, was es ja dann erst später gab, in der Stadt irgendwo erschienen, das kann man auch noch auf Pressefotos sehen, da war im Nu, hatten sich da hunderte Leute drumherum versammelt und wollten wissen, was passiert ist. Man wusste gar nicht, wo die Leute so schnell hergekommen sind. Aber sowas sprach sich ganz, ganz schnell rum.
Ist wahrscheinlich auch der schnellste Weg gewesen, um an News zu kommen, ne? Also es stand ja dann auch alles erst Tage später in der Zeitung. Und wenn du wissen wolltest, was los ist, musstest du wahrscheinlich einfach hin.
Die meisten Tageszeitungen erschienen zweimal am Tag, morgens und abends. Und die Polizeireporter, die waren wirklich ziemlich clever. Also die ersten mit kurzen Meldungen, die gab es meistens schon am Abend. Wenn morgens etwas passiert war, konntest du damit rechnen, dass das abends schon in der Zeitung stand. Also die waren sehr, sehr, sehr schnell, denn die Zeitungen wurden auch ziemlich schnell gedruckt.
Das wusste ich nicht. Man lernt nie aus.
Morgenpost, ne? Vielleicht irgendwie.
Ja. Wird ja auch beschrieben, dass sie ihn da auch angegriffen haben und da eine große Wut herrschte, gerade bei den Frauen, die sich da versammelten. Da habe ich mich gefragt, ob das nicht auch ein klein wenig scheinheilig ist, weil es später so viele Zeugenaussagen gibt, gerade so von den Nachbarn von Grossmann, die dann sagen, ja, wir haben uns schon lange gewundert und es hat aus seiner Wohnung auch nach Verwesung so oft gerochen. Und es gibt einen Nachbarn, der sagt, der direkt nebenan gewohnt hat und sagt, ja, ich habe jedes Wort aus seiner Wohnung gehört. Also es hat aber niemand gemeldet offensichtlich. Mhm. Regina, womit erklärst du das?
Das ist im Grunde wie heute. Die Leute haben sich zwar aufgeregt, aber im Grunde wollten sie ihre Ruhe haben. Also zur Polizei zu gehen, vielleicht ein Protokoll noch unterschreiben und nochmal zu lesen, das macht alles Mühe. Na, das sollen mal die anderen machen. Das ist, glaube ich, eine ganz normale, vielleicht auf normal weiß ich nicht, aber das ist eine ganz übliche menschliche Reaktion. Die Leute wollten einfach ihre Ruhe haben.
Vielleicht hatten sie aber auch Angst vor Grossmann. Es gibt nämlich noch so ein Detail, das wir noch nicht erzählt haben. Grossmann war bereits 24 Mal vorbestraft zu dem Zeitpunkt. Unterschiedliche Sachen, Hausfriedensbruch, Körperverletzung und auch Sexualdelikte. Er wurde auch 1899 schon zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Er hatte an einem Tag ein 10 sowie ein 4-jähriges Mädchen sexuell missbraucht und die 4-jährige war an den Folgen der Tat auch verstorben. Die Beamten nehmen Grossmann mit und verhören ihn und er erzählt auch zum Beispiel darüber, wie er Marie Nitsche kennengelernt hat. Es war am 21.08., am Tag des Mordes. Er sagt, dass es gegen 18 Uhr passiert. Es ist ein Sonntag, deswegen hat er nicht gearbeitet und er hatte wohl am Vormittag seine Hose und seinen Stiefel repariert und sich dann zum Mittag ein paar Stücke Pferdefleisch gebraten. Und ist dann Nachmittag zum Andreasplatz gelaufen und hat sich da bis 4 Uhr gelangweilt und dort ein paar Saufkumpanen getroffen, Willi und Gustav. Und ist mit denen, hat mit denen angefangen, um die Häuser zu ziehen. Und dann kommen sie aus einer Kneipe und da sei Marie Nitsche aus Richtung des heutigen Ostbahnhofs auf sie zugekommen. Die war damals Mitte 30, ist aus Dresden gewesen, soll Köchin gewesen sein, war ganz kurz in Berlin, hat in der Pappelallee war sie gemeldet.
Im Prenzlauer Berg.
Im Prenzlauer Berg, genau. Und im Verhör erzählt Grossmann, dass Marie Nitsche ihn angesprochen hätte. Es gibt da auch einen Wortlaut, Jana, mach du doch mal Marie Nitsche. Sie kommt also Grossmann entgegen und sagt:
Ach, hab ich heute den Schwips weg.
Ja, und er sagt darauf zu seinen Kumpels, ach, guck die mal an, die kleine Maus, die nehmen wir gleich mit. Und dann sind sie wohl alle gemeinsam durch einige Lokale gezogen. Und dann wird es 8:45, verstehst du diese Uhrzeit, wenn ich dir sage, 8:45?
Ja, inzwischen schon.
Ja? Also, wie spät ist es?
Viertel von 9. Oh Gott.
20.45 Uhr, 8:45.
West-Berlin.
Ja. Also es ist kurz vor 9 und dann sind Grossmann und Nitsche noch in Grossmanns Wohnung in der Lange Straße getorkelt. Er hat der jungen Frau dann einen Kaffee gekocht, sagt er, und Abendessen angeboten.
Alles seine Aussage.
Alles seine Aussage.
Nicht überprüft.
Genau, wir haben die Akte da mit seinen Originalaussagen. Die hat er 3 Tage nach seiner Verhaftung gemacht. Und bei diesem Mord wurde er ja auf frischer Tat ertappt. Da kam er also nicht raus und deswegen hat er haarklein geschildert, was angeblich passiert ist. Und Achtung, kleiner Hinweis, das wird jetzt ziemlich grafisch. Also Es folgen Aussagen eines Serienmörders zu sexueller Gewalt. Wenn ihr das nicht hören wollt, dann skippt ruhig eine gute Minute vor. Also er ist mit Marie Nitsche bei sich in seiner räudigen Wohnung auf dem Café. Als die Nitsche Kaffee getrunken hatte, stand sie plötzlich auf und zog sich aus. Nur die Strümpfe behielt sie an. Wahrscheinlich habe ich mich dann auch ausgezogen. Von einem geschlechtlichen Verkehr war gar nicht gesprochen worden. Die Nitsche hatte sich in die Mitte des Bettes gelegt. Ich sagte zu ihr: Na Mäuschen, nun rück mal ein bisschen, ich will auch noch rein. Ich lege mich jeden Abend vollständig nackend ins Bett. Während ich sie mit der linken Hand umfasste, spielte ich mit der rechten Hand an ihrem Geschlechtsteil. Anfangs spielte sie mit der linken Hand an meinem Geschlechtsteil, nachher verdeckte sie aber mit der Hand ihr Geschlechtsteil, sodass ich nicht mehr die Möglichkeit hatte, daran zu spielen. Ich sagte zu ihr: Mäuschen, du musst die Hand da wegnehmen. Sie nahm sie auch einen Augenblick weg, legte sie aber sofort wieder drauf. Ich sagte: Maus, wenn du die Hände nicht wegnimmst, muss ich sie dir festbinden.
Boah, allein schon dieses Maus und Mäuschen ist so widerlich.
Ja, und er macht das dann auch, also er bindet ihr die Hände auf dem Rücken zusammen. Ich zitiere weiter. Die Beine habe ich noch festgebunden, da die Nitsche, als ich mit ihr verkehren wollte, die Beine zusammenkniff. Ich sagte zu ihr: Na halte mal, Kind, ich werde dir die Beine auch noch festbinden, damit du die Beine nicht mehr zusammenkriegst. Hiermit war die Nitsche glattweg einverstanden. Also nochmal, das sind Grossmanns Aussagen. Angeblich stimmt sie Fesselspielen zu. Weiter geht's. Beim Umfassen der Waden merkte ich ein Knistern im linken Strumpf. Sofort kam mir der Gedanke, dass mich die Nitsche bestohlen und das Geld in ihren Strumpf gesteckt hatte. Ich wollte ihn erst reinstecken, aber dann kam mir die Wut und ich bin davon abgekommen.
Also er meint, er will erst doch mit ihr schlafen und dann flippt er aus.
Weil sie hat ihm angeblich 300 Mark gestohlen. Er ist wütend geworden und hat dann angefangen, auf Marie Nitsche eingeschlagen, und zwar mit einer Reibekeule. Mhm. Das ist ein Küchenutensil, so eine Art Holzlöffel, aber schon viel massiver als das. Und er beschreibt im Verhör auch, was in den Sekunden passiert, bevor die Grünen, in dem Fall die Polizei, in seiner Wohnung auftauchen. Die Nitsche hat geschrien. Verständliche Laute habe ich nicht gehört. Dann bin ich aufgestanden und habe ihr ein Handtuch in den Mund gesteckt. Vorher hatte ich ein Knäuel in ein Handtuch gemacht. Ob ich mit dem Holzlöffel das Handtuch noch tiefer in den Hals hineingestopft habe, weiß ich nicht, da in diesem Augenblick an die Tür geklopft wurde. Ich hörte, dass die Leute vor der Tür sagten: Hier sind Grüne, machen Sie auf. Worauf ich erwiderte: Kommen Sie morgen früh, heute mache ich nicht auf. Die Tür aber war nicht verschlossen. Und dann geht es in den Akten noch sehr grafisch weiter damit, was ihr womit alles angetan hat. Das zitiere ich jetzt nicht, das ist zu heftig. Nur so viel vielleicht: Marie Nitsche hat nicht nur eine Kopfverletzung, sondern auch schwere Verstümmelung im Genitalbereich.
Das ist eine echte Horrorlektüre. Muss auch Horror für die Ermittler gewesen sein, sich das alles anzuhören. Aber theoretisch, und das passiert ja oft in solchen Fällen, hätte er die Aussage natürlich auch verweigern können, also einfach nichts sagen. Ne?
Mhm. Also er ist ja justizerfahren von seinen zahlreichen Vorstrafen. Er gibt zu, dass er die Nitsche getötet hat. Er kann nicht anders, er wurde auf frischer Tat ertappt. Aber er sagt halt, er hat sich für diesen Diebstahl rächen wollen. Und er hat im Affekt gehandelt. Das ist dann eben kein Mord, sondern Totschlag. Also er denkt sozusagen seine Verteidigung da gleich mit. Und verschwundenen Frauen Diebstahl zu unterstellen, das hat ja in der Vergangenheit für ihn...
Hat gut funktioniert.
Hat sehr gut funktioniert. Zunächst ist es auch die einzige Tat, die er gesteht. Dabei ist die Polizei sich von Anfang an sicher, dass der mehr auf dem Kerbholz hat. Also dass der für den Tod vieler anderer Frauen verantwortlich ist. Er gibt auch zu, dass er diverse Haushälterinnen gehabt hat. Immer so für so ein paar Tage und ein paar Wochen. Und er behauptet auch, dass er mit allen ein sexuelles Verhältnis gehabt hat. Aber die Frauen sind eben früher oder später immer abgehauen. Er leugnet strikt, dass er sie ermordet hat. Mhm. Gleichzeitig gehen bei der Polizei immer mehr Hinweise ein. Etliche Frauen melden sich, die ihm irgendwann mal entkommen sind. Und alle berichten von schwerster Gewalt und von brutalen Übergriffen.
Regina, das heißt, die Polizisten, die Ermittler haben es jetzt mit einem geständigen Mörder zu tun, beziehungsweise einem geständigen Totschläger, das will er einräumen. Wie geht's weiter? Was passiert parallel in Sachen Ermittlungen? Ich vermute eine Hausdurchsuchung. Diese Dinge werden wahrscheinlich auch damals unternommen worden sein.
Genau, es gibt eine Hausdurchsuchung, solange die Vernehmungen andauern, die ja zwischendurch auch mal unterbrochen werden. Da kommt er dann immer ins Polizeigefängnis im Polizeipräsidium. Ja, es werden Dinge beschlagnahmt. Es müssen ja auch Spuren gesichert werden. Und vor allen Dingen auch die Gegenstände, die der Nitsche gehörten. Das muss ja alles untersucht werden. Das ist ja eine ziemliche Arbeit.
Spurensicherung, da haben wir heute so ein ganz klares Bild davon, wenn wir es einfach 100-mal im Fernsehen gesehen haben. Diese weißen Overalls und
Flatterband,
Zelte werden aufgestellt. Ja. Und es wird sehr akribisch, natürlich mit Handschuhen, ne, auch kleinste Kleinspuren gesichert. Wie war es damals? Wir sind ja jetzt 1921.
Es gab keine Plastiktüten.
Nee, aber es gab Papiertüten. Die hat man, aber ob man die zu der Zeit schon benutzt hat, manchmal vielleicht. Aber das ist ja tatsächlich erst das, was den berühmten Kommissar Gennert so geärgert hat, dass am Tatort vieles versaut wurde, was man eigentlich hätte aufbewahren müssen, was man eigentlich hätte sichern müssen. Nee, es gab noch keine wirklich systematische Tatortsicherung. Natürlich auch keine weißen Anzüge und nichts. Die Kommissare, die, ich sag's jetzt mal ganz salopp, die latschten da so rein, ohne irgendwie Rücksicht zu nehmen, noch auf andere Spuren. Das kam erst ein paar Jahre später, also allerdings schon ab 1926. Mhm. Aber so ein bisschen lag die Spurensicherung doch noch in den Kinderschuhen.
Mhm. Was mich ein bisschen irritiert hat, war eine Aussage in einem Zeitungsartikel, da stand, das Zimmer der Mordkommission gleicht einem Trödelladen, weil die wohl auch sogar das ganze Bett und alles da alles in die Mordkommission geschafft haben. War das üblich, dass das dann alles, also ich hatte jetzt die Vorstellung, das steht da irgendwie mit im Büro und alles so mehr oder minder auf einem Haufen.
Naja, es wurde zumindest sichergestellt, kam dann auch irgendwann mal zu den Asservaten, aber irgendwie musste es ja erstmal gesichert werden, untersucht werden, katalogisiert werden. Das war ja eine ganz schöne Arbeit.
Weil zumindest hat man gesichert und untersucht.
Ja, und durchsucht. Und bei der Durchsuchung seiner Wohnung wird Asche gefunden in seinem Ofen.
Erstmal nicht so überraschend.
Nicht so überraschend, aber der Sachverständige Professor Strauch untersucht diese Asche und kann einwandfrei feststellen, dass sich darin die Überreste mindestens zweier menschlicher Hände befinden. Wahrscheinlich aber auch noch Teile des Brustkorbs eines Menschen. Man findet außerdem Kochgeschirr, in dem sich Fleisch befindet, und es wird vermutet, dass das Menschenfleisch ist. Was nicht feststellbar ist, zu welcher Person diese Körperteile gehören. Deswegen ist aber die Polizei auch so erpicht darauf, dass Grossmann gesteht. Es gibt einen ermittelnden Kommissar Werneburg, und der ist natürlich ziemlich unter Druck. Es gibt diesen Mob draußen, die wütende Bevölkerung. Die Leute wollen Grossmann tot sehen. Die Presse nennt es übrigens zu der Zeit Lustmorde, was da passiert, aber Grossmann sagt gar nichts mehr. Und dann kommt Werneburg auf eine absurde Idee, weil er erfährt, dass Grossmann ein Haustier hat, einen Vogel, ein Zeisig, um genau zu sein, mit dem Namen Hänseken.
Ich hatte mal einen Wellensittich, der hieß auch Hänschen.
Ja,
Entschuldigung.
Jana? Und diesen
Hänseken, kein Zusammenhang.
Ja, diesen Hänseken lässt Werneburg dann aufs Revier bringen, und das klappt. Grossmann wird ganz weich, weil Hänseken da ist, und der Vogel kratzt sich wohl dauernd, und dann ist Werneburg so lieb und lässt noch Milbenpulver holen, also kümmert sich um diesen Vogel, und das wirkt auf Grossmann. Werneburg ist so nett zu seinem Vogel, dass Grossmann gesteht. Nicht nur Marinitsche, den Mord an Marinitsche, sondern auch den an einer Arbeiterin Johanna Sosnowski vom 13. August 1921.
Was bitte sagt das über die Seele dieses Menschen aus, dass dieser kleine Vogel, dass der ihm so viel bedeutet, ja, und Menschen nichts?
Ich denke auch da schon wieder
an Friedrich Schumann.
An Friedrich Schumann, ja. Ja, Werneburg kommt daraufhin zu dem Schluss, Grossmann macht es einfach Spaß. Der tötet zum Vergnügen und fragt ihn dann nach weiteren Frauen. Da verstummt Grossmann aber und will plötzlich einen Anwalt, und er weiß auch ganz genau, welchen Anwalt, und zwar
The one and only Dr. Erich Frey.
Dr. Erich Frey soll
der Strafverteidiger in dieser Zeit.
Genau, soll Grossmann da rausholen oder zumindest verteidigen. Die beiden begegnen sich dann auch an einem Septembertag. Und da sagt Grossmann ihm wohl, er soll zum einen sein Mandat übernehmen, aber auch den Vogel. Er soll sich gut um Hänseken kümmern, sagt er Frey wohl. Und laut Freys Biografie macht er natürlich auch beides, kümmert sich um den Vogel, aber auch um seinen Mandanten.
War aber dann wahrscheinlich wieder Pflichtverteidiger, ne? Weil das kann der sich ja eigentlich gar nicht leisten, so ein Frey. Vermutlich, ja.
Und dann gehen die Ermittlungen los. Fast ein Jahr ermittelt Werneburg. Er kann schlussendlich ihm noch einen dritten Frauenmord nachweisen, obwohl er von mehr als 23 Morden ausgeht. Die anderen kann er aber nichts ermitteln. Und Grossmann sagt dazu auch triumphierend, aber beweisen können sie mal nicht.
Ach.
Ja, also es gibt dann drei Morde, wegen denen Grossmann angeklagt wird. Das war wichtig, weil das war die Zahl, ab der man die Todesstrafe verhängen hätte können.
Sonst wären die Leute auf der Straße wahrscheinlich vollends auf die Barrikaden gegangen.
Richtig, ne? Ein Mord hat da nicht gereicht, und so beginnt der Prozess am Freitag, den 1.7.1922 an der Schwurgerichtskammer des Kriminalgerichts Moabit. Und laut seinem Verteidiger Erich Frey sei diese ganze Verhandlung eine grauenhafte Prozession, so sagt er das, von Zeuginnen gewesen. Er sagt über diese Zeuginnen: Nur ein Zufall, dass nicht auch sie im Luisenstädter Kanal geendet hatten. Einige brachen in Weinkrämpfe aus, manche in hysterisches Schreien, als sie von ihren Erlebnissen in der Langen Straße berichteten. Grossmann kommentiert jede Aussage: pure Lüge. Dann am dritten Verhandlungstag, 5. Juli, ist bereits das gesamte Gericht versammelt, aber ein Mensch fehlt, der Angeklagte, und er kommt auch nicht. Dann wird nach einer Weile dem Landgerichtsdirektor ein Zettel übergeben. Frey erinnert sich so an diesen Moment. Der Richter las, schüttelte den Kopf. Dann griff er nach dem samtenen Barett, setzt sich mit langsamer Gebärde auf und erhob sich. Nie werde ich seine Worte vergessen. Der Angeklagte Karl Grossmann wird zu der heutigen Verhandlung nicht erscheinen. Er hat seinem Leben heute früh in seiner Zelle ein Ende gemacht. Über die Umstände, die dazu kommen ließen, ist eine Untersuchung im Gange. Dieser Angeklagte, der vor dem Gericht keinen Schimmer von Reue zeigte, hat sich einem höheren Richter gestellt. Er hat den dazu berufenen Geschworenen erspart, den Schlusspunkt hinter das Leben dieses nicht alltäglichen Verbrechers zu setzen. Das Verfahren ist geschlossen. Karl Grossmann erhängt sich am 5. Juli 1922 in seiner Zelle.
Und das ist das Ende des Falls Karl Grossmann. Aber bei uns ist noch eine Frage offen. Wir haben ja darüber gesprochen. Grossmann war, und das sage ich jetzt mal, so wie ich es empfinde, ein kleines hässliches Männchen. Dass Frauen also wirklich an ihm interessiert waren, insbesondere sexuell, wie er es immer behauptet hat, ist mehr als unwahrscheinlich. Aber sie sind ja mit ihm mitgegangen.
Ja, Regina, warum sind so viele Frauen mit Karl Grossmann mitgegangen?
Also ihr könnt euch das so vorstellen. Aus der tiefen Provinz, entweder aus Ostpreußen oder vielleicht auch aus dem tiefen Brandenburg oder irgendwo aus Schlesien, kommt eine junge Frau, vielleicht aus einer Bauernfamilie, bettelarm. Einen Koffer hat sie nicht, nur einen Pappkarton mit einer Strippe verschnürt. So, und wo landet sie? Auf dem chinesischen Bahnhof. Da kommt sie an, das erste Mal in ihrem Leben in der Großstadt. Viele Menschen, alles ist groß, alles kennt sie nicht. Sie kennt niemanden, sie weiß nicht wohin. Sie setzt sich hin und fängt fürchterlich an zu heulen. Da kommt zwar ein ziemlich unansehnlicher, schmutziger alter Mann und sagt: Ach Mensch, Mädchen, was wehnst du denn? Was ist denn passiert? Hast nichts zu essen, nicht? Hast du Hunger? Hast auch keine Bleibe und weißt nicht, wohin? Na, beim ollen Grossmann, da gibt's immer eine Schmalzstulle. Eine Schmalzstulle? Und vielleicht sogar Arbeit? Oh, das hört sich gut an. Das Mädchen heult zwar immer noch, aber es geht mit ihm mit. Und schon sitzt sie in der Falle.
Die armen Mädchen, ne? Hm. Dankeschön, Regina, für heute ein weiteres Mal.
Danke, ja. Regina.
Bitte, gern geschehen.
Regina, wir sehen uns noch mal zu einer Bonusfolge Thema Gerichtsmedizin. Da gibt es, glaube ich, noch viel zu erfahren. Und beim nächsten Mal geht es weiter.
mit dem Ein- und Ausbrecherkönig, mit dem Millionendieb, dem Gentleman-Gauner Karl Bernotat.
Ja, es wird ein bisschen schickimicki.
Und wir finden es übrigens auch ganz schick, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt.
Ja, abonniert, drückt auf Glocken, Häkchen, Herzchen.
Likes, 5 Sterne.
Das wäre super.
Das wäre super, wir freuen uns, danke.
Ciao.
Tschüss.
Nächste Woche gibt es hier wie gewohnt eine neue Folge im Visier mit Uwe Madel und Elvira Siebert. Jana Falkenstein und Florian Prokop melden sich in 2 Wochen mit einem neuen Crime-History-Fall zurück. Crime History ist ein Podcast vom RBB, produziert von Bose Park Productions. Moderation: Jana Falkenstein und Florian Prokop. Redaktion: Dörte Kaspari und Jörg Simon. Story und Recherche: Jelena Berner. Kamera, Ton, Schnitt: Kaha Gazarian und Alexander von Wagen. Producer: Bose Park, Sue Holder und Chris Guse. Produktionsleitung: RBB, Tatjana Wilms.